ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute mit Sabine Schütze und dem Thema Die Zukunft der Landwirtschaft. Wie kann der Weg dorthin aussehen? Trockenheit, etliche heiße Tage mit 40 Grad Hitze, zwischendrin regional begrenzte, aber heftige Hagelepisoden. Der diesjährige Sommer hat gerade bei uns im Südwesten zu deutlichen Ertragseinbußen geführt und gezeigt, dass der Klimawandel mit seinen Extremwetterereignissen die Landwirte hier besonders hart trifft. Dazu kommen noch niedrige Erzeugerpreise und hohe Produktionskosten, die den einheimischen Bauern zusätzlich enormen Druck machen. Bauernpräsident Joachim Ruckwied hat deswegen finanzielle Hilfen von der Regierung gefordert. Und Geld mag auch ein Teil der Lösung sein. Doch was sollte die Politik noch tun, um unsere Landwirtschaft zu stärken? Und wie können sich die Bauern anpassen, damit wir alle auch zukünftig genügend und abwechslungsreich zu essen haben? Diese Fragen diskutiere ich hier im Forum bei SWR Kultur mit meinen Gästen. Christine Wieck, sie ist Direktorin des Instituts für Agrarpolitik und landwirtschaftliche Marktlehre an der Universität Hohenheim und Co-Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz. Harald Grete ist auch dabei. Er ist Professor für Agrarentwicklung und Handel an der Humboldt-Universität Berlin und Direktor des Thinktanks Agora Agrar. Und der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd e.V., Eberhard Hartelt. Herr Hartelt, fangen wir doch mit Ihnen an. Wie sehr hat Sie als Landwirt dieser Extremsommer eigentlich betroffen?
Er hat uns auf meinem Standort extrem betroffen, weil zu den Problemen, die Sie geschildert haben, bei mir noch extrem schwere Böden kommen, die natürlich bei diesen extremen Wetterbedingungen auch extrem reagieren. Verkürzt gesagt, die schlechteste Ernte meiner beruflichen Laufbahn. Allerdings im Getreide- und im Rapsbereich mehr produziere ich und kann ich auf diesen Böden gar nicht produzieren. Von daher schon eine gewisse Dramatik. Aber wie Sie anmoderiert haben, vielleicht noch ein Punkt. Ich sehe es gerade ein bisschen anders rum, was den gesamten Südwesten und meine Kollegen betrifft. Wir haben ein grundsätzlich strukturelles und ein grundsätzliches Problem schon über Jahre, dass die Erzeugerpreise einerseits nicht steigen bzw. sinken und die Kosten ständig steigern. Und das ist in diesem Jahr durch das Wetter nochmal erheblich verschärft worden, sodass wir ganz aktuell es mit wirklichen Liquiditätsproblemen in den Betrieben zu tun haben.
Da werden wir auch gleich nochmal ein bisschen intensiver drüber reden können. Frau Wieck, Sie sind jetzt seit einem Vierteljahr Co-Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz. Wie sehr treibt Sie denn in dieser Funktion die Zukunft der Landwirtschaft um?
Das treibt uns natürlich sehr stark um, denn unser ganzes Thema dreht sich ja um das Agrar- und Ernährungssystem und wie man das zukunftsfest aufstellen kann. Und was wir eigentlich hier sehen, ist ja diese Volatilität, die immer stärker wird. Und da wird es umso herausfordernder, das Thema Wirtschaftlichkeit der Betriebe, Wirtschaftlichkeit der Produktion mit Nachhaltigkeitsthemen zu verbinden und hier gute politische Lösungen und Empfehlungen zu entwickeln.
Herr Grete, Agora Agrar entwickelt Konzepte für eine zukunftsorientierte Land- und Ernährungswirtschaft. Was hat Ihnen denn dieser Sommer diesbezüglich deutlich gemacht?
Naja, im Prinzip ist das eine Betonung dessen, was wir eigentlich schon lange wissen. Wir müssen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zusammenkriegen. Und dafür brauchen wir den angemessenen politischen Rahmen. Es ist ja nicht so, dass jetzt ein völliger Katastrophensommer war landwirtschaftlich. Das ist regional sehr unterschiedlich. Häufig wird verglichen mit 2025. 25 war ein besonders gutes Erntejahr. Wenn man die durchschnittlichen Erträge in Deutschland vergleicht mit den 5 Jahren, die vorangegangen sind, dann ist das nicht dramatisch, was wir da sehen. Im Bereich Getreide ist es etwa auf Durchschnittsniveau. Und die Tatsache, dass sowohl Erträge schwanken aufgrund von Wetter, dass auch Preise schwanken aufgrund der Tatsache, dass wir in globale Märkte eingebunden sind, das ist alles nichts Neues. Ich wundere mich immer, dass dann jedes Mal die ganze Mühle anläuft, wo man sehr viel Zeit und Energie darauf verbrennt, über kurzfristige Lösungen nachzudenken. Und Lösungen sind es auch nicht wirklich. Das ist dann die Frage, muss man jetzt Geld verteilen, statt sozusagen an den langfristigen Herausforderungen zu arbeiten, die wir haben.
Das werden wir heute mal ein bisschen anders machen. Wir werden nämlich genau das tun, über beides sprechen, über die kurzfristigen Lösungen und auch über die langfristigen. Fangen wir mal mit den kurzfristigen an, weil wir ja ganz aktuell bei diesem Sommer sind. Die rheinland-pfälzischen Bauern, die haben ja in diesem Sommer offenbar im Gegensatz auch zu den Baden-Württembergern relativ gute Erträge eingefahren. Aber trotzdem müssen auch sie sich natürlich auf die zunehmenden Wetterextreme einstellen, Herr Hartelt, als Landwirt und genauso Ihre Kollegen. Was tun Sie im Moment bereits?
Ja, wir versuchen seit Jahren übrigens, unsere Produktionsmethoden darauf anzupassen, einmal in der Bodenbearbeitung wasserschonender zu arbeiten, weil Wasser war ja eigentlich nie ein großes Thema in den vergangenen Jahrzehnten unseres Landes. Wir versuchen über andere Sorten, ein anderes Sortenspektrum, die meist aus südlichen Regionen ihren Ursprung haben, auch klimaangepasstere Sorten zu finden, die auch der Vegetationsverschiebung Rechnung tragen. Aber das hat eben aufgrund der vorgelegten Strukturen, die gegeben sind, das sind Boden, das ist ein Grundklima, das sind natürlich auch Vermarktungs- und Verarbeitungsproduktionen seine Grenzen.
Was wäre denn eigentlich noch nötig derzeit, um aktuell auf Wetterextreme reagieren zu können? Haben Sie noch Ideen, Herr Grete, Frau Wieck?
Naja, kurzfristig gibt es da keine Möglichkeiten, ja, denn die Erträge sind ja jetzt, wie sie sind, und die Preise sind jetzt auch, wie sie sind. Aber zusätzlich zu dem, was Herr Hartelt beschrieben hat, gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von wirtschaftlichen Maßnahmen. Denn wenn man weiß, dass Schwankungen zunehmen, dann muss man anders vorsorgen. Und da gibt es Möglichkeiten, sich zu versichern. Da gibt es Möglichkeiten, die Anbauprogramme stärker zu diversifizieren. Es gibt die Möglichkeit, in guten Jahren Rücklagen für schlechte Jahre zu bilden. Das ist natürlich enorm divers, wie man betriebswirtschaftlich damit umgehen kann, dass die wirtschaftliche Situation in der Landwirtschaft sehr stark schwankt. Und das ist eine Frage des betrieblichen Risikomanagements, wo Landwirtinnen und Landwirte ja auch ganz unterschiedliche Lösungen finden, damit umzugehen.
Ja, und falls ich da ergänzen darf, also kurzfristig ist natürlich aus politischer Perspektive es immer relativ schwierig zu reagieren, vor allen Dingen, wenn die Kassen relativ leer sind, wie das im Moment der Fall ist. Natürlich, wie jetzt auch gemacht wurde, wurde zum Beispiel im Ökolandbau erlaubt, dass dann auch konventionelles Futter gefüttert werden könnte in bestimmten Regionen. Es wurde eine Notlage erklärt. Man kann Futterbörsen unterstützen, damit die Landwirtinnen und Landwirte weiter ihre Tiere füttern können. Man kann agrarpolitische Programme flexibilisieren, die sonst vielleicht Anbaurestriktionen noch weiter auferlegen würden. Von daher, da gibt es gewisse Handlungsmöglichkeiten. Aber ich denke auch deutlich stärker in die Richtung von wirtschaftlichen Elementen, Risikoverteilung entlang von Wertschöpfungsketten und ähnlichem, wo sicher noch einiges mehr getan werden könnte.
Kurzfristig kann ich Herr Grete nur zustimmen. Ja, das kann man machen und wir müssen in der Betriebsführung natürlich Rücklagen bilden. Das Problem ist nur, wenn Sie immer häufigere, extrem schlechte Jahre haben, dann ist da nichts mehr mit Rücklagen. Der Bauer hat früher gesagt, eine Ernte auf dem Feld, eine auf dem Speicher, eine auf der Bank. Die Zeiten sind lange vorbei, auch bei den Investitionsbedarfen, die durch Anpassungsstrategien entstehen. Und deswegen ist das so schwierig. Ja, und kurzfristig kann ich, wie gefordert, mit Liquiditätshilfen kommen. Ich kann Darlehensprogramme lostreten. Versicherungsmäßig könnten wir vielleicht etwas schneller noch werden. Die Forderungen liegen jahrelang ja schon auf dem Tisch, was mehr Gefahrenversicherungen betrifft. Aber ich stimme Herr Grete zu, wir brauchen langfristige Konzepte. Wenn wir zum Beispiel durch die Klimaveränderung an Wasserspeicherung in der Landschaft und so etwas denken, das sind ja Riesenprojekte, auch Summen, die notwendig wären, die nicht von heute auf morgen umzusetzen sind.
Geld ist ja ein ganz wesentliches Thema. Ne? Lassen Sie uns mal ein bisschen über Geld sprechen und zwar ganz konkret. Herr Ruckwied hat ja nun angesichts der unterdurchschnittlichen Ernten bereits vorgezogene und aufgestockte Auszahlungen gefordert, unter anderem eben um Düngemittel zum Beispiel bezahlen zu können. Alois Rainer als Bundesminister der Landwirtschaft hat bereits angekündigt, die Direktzahlungen 2027 anders als geplant anzuheben. Wie hilfreich ist das denn?
Genau, das ist kurzfristig. Es ist der Versuch, die Betriebe, die in wirklichen Liquiditätsengpässen sind, über diese Kurzfristigkeit am Leben zu erhalten, weil es drohen tatsächlich viele Betriebe aufzuhören. Aber das sind Überbrückungsdarlehen, die natürlich langfristig an der Struktur nichts verändern. Und wir brauchen langfristig und verlässliche, langfristige Maßnahmen, um wirklich in der Wirtschaftlichkeit der Betriebe auch mit einer Nachhaltigkeit im Klima- und im Biodiversitätsschutz, im Umweltschutz kurz gesagt, auch zu erreichen.
Und wenn wir vielleicht gleich mal auf das Beispiel eingehen, diese vorzeitige Auszahlung der Direktzahlung, das kann man jetzt tun. Da spricht aus meiner Sicht auch nichts Großartiges gegen. Aber es ist wirklich so etwas wie bei einer ernsthaften Erkrankung, sich einen kalten Lappen auf die Stirn zu legen. Das lindert dann. Aber langfristig sollten wir mit diesem großen Budget der gemeinsamen Agrarpolitik, wozu die Direktzahlungen gehören, eben das machen, was langfristig sinnvoll ist. Herr Hartl, Sie hatten angesprochen, den Landschaftswasserhaushalt. Wir kommen aus einer Situation, wo Wasser in Deutschland viel weniger ein Problem war. Jetzt mit einmal merken wir müssen Wasser in der Landschaft zurückhalten im Winter, damit es uns im Sommer zur Verfügung steht. Wir haben da vielfältige Aufgaben. Das geht um die Integration von Gehölzen in Agrarstrukturen. Das geht um Moorwiedervernässung, Wasserspeicherung. Und da ist Geld gut angelegt für die Anpassung an den Klimawandel. Und Geld ist auch gut angelegt, wenn man bestimmte Leistungen der Landwirtschaft, die wir haben wollen, gesellschaftlich honoriert. Tierschutz, Biodiversitätsschutz, Klimaschutz. Aber wir geben schon sehr, sehr lange das Geld zum Großteil für das Falsche aus. Und jetzt drehen wir sozusagen in diesem Falschen der relativ pauschalen Flächenzahlung noch ein wenig das Rad und lindern etwas, indem wir etwas früher auszahlen. Das hat alles nichts zu tun mit der Lösung von grundsätzlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen.
Frau Wieck, da komme ich direkt mal auf Sie, weil Sie ganz klar sagen, Sie sind im Prinzip ja auch eine Gegnerin dieser flächenbezogenen Direktzahlungen und haben festgestellt, dass die gemeinsame Agrarpolitik, die ja 2028 in eine neue Förderperiode startet, auch eher eine Neuordnung der Finanzen ist und sich überhaupt nicht den zentralen Zukunftsthemen widmet, die ja Herr Grete gerade auch mit angesprochen hat. Was wäre denn hier mit den Geldern, die die EU zur Verfügung stellt, tatsächlich nötig Ihrer Meinung nach?
Ja, in der Tat, der Vorschlag, den die EU-Kommission vorgelegt hat, ist eher ein Rückschritt als ein Fortschritt, weil nämlich zum einen das Budget für die Landwirtschaft tendenziell reduziert werden soll, zumindest in dem, was fest vorgesehen ist für den landwirtschaftlichen Bereich. Und das Geld dann auch noch zu einem überwiegenden Teil wieder in diese Direktzahlung fließen soll, die zwar für die landwirtschaftlichen Betriebe immer einmal im Jahr kurzfristig eine schöne Liquidität darstellen, die aber genau alle diese Anpassungsprobleme an den Klimawandel, zusätzliche Förderung für den Tierschutz, zusätzliche Förderung für die Biodiversität nicht bereitstellen. Und der Vorschlag der EU sagt zwar, das könnt ihr alles machen, überschiebt die Verantwortung dafür aber in die Mitgliedstaaten, zu den Regierungen der Mitgliedstaaten, die tendenziell sowieso alle unter Budgetdruck stehen. Und zusätzlich muss im politischen Aushandlungsprozess dann noch die Forderung der Landwirtschaft nach mehr Geld für Klimaanpassung, mehr Geld für Tierschutz, noch gegen Forderungen aus anderen politischen Bereichen, sei es ländliche Entwicklung, sei es Stadtentwicklung oder Ähnliches bestehen, weil das alles in einen großen neuen Topf geworfen werden soll. Und dann sollen die Mitgliedstaaten praktisch intern verhandeln, intern politisch verhandeln, wie sie das Geld ausgeben wollen. Und nur noch ein sehr kleiner Teil wird für die Landwirtschaft gesichert. Und dieser Teil soll dann auch noch genau für Direktzahlungen reserviert werden. Das heißt, es geht eigentlich genau in die falsche Richtung. Und die Herausforderung, über die wir gesprochen haben, wo wir uns im Prinzip auch einig sind, dass die nicht umsonst und auch nicht ohne Geld von den landwirtschaftlichen Betrieben adressiert werden können, fallen eigentlich hinten runter.
Das heißt doch aber auch, dass die EU letztendlich die Verantwortlichkeit auf die einzelnen Mitgliedstaaten abwälzt, zum einen. Und wir bleiben ja trotzdem nicht bei der Langfristigkeit, weil die Regierungen sind 4 Jahre am Drücker und danach ändert sich meist wieder alles. Oder Herr Hartelt, weil Sie sagten auch, langfristig ist das Thema.
Langfristig ist das Thema und ich muss das eine, was die erste Säule betrifft, diese grundsätzliche Kritik gar nicht verstehen. Ich stimme auch ausdrücklich dem zu, dass es falsch ist, das Agrar- und Umweltbudget, ich fasse es mal zusammen, zu kürzen, weil da stehen ja riesige Herausforderungen auch für die Landwirtschaft an, die honoriert werden sollten. Aber es ist ja nicht so, wie eben dargestellt, dass wir dann Ende des Jahres so einen Scheck vom Staat bekommen, an dem wir uns alle erfreuen, damit in Urlaub fahren und mal richtig gut essen gehen oder sowas. Diese Gelder, die dort eingeplant sind, und das sagen uns die Banken, und reden Sie mal mit den Bankdirektoren Ihrer ländlichen Regionen, die sind genau auf diesen Punkt, wo Pachten bezahlt werden, wo Versicherungen bezahlt werden, wo die Kredite angezahlt werden, die sind genau eingeplant. Und wenn die wegfallen, plötzlich, und nicht ergänzt werden oder ersetzt werden durch die Möglichkeit honorierter Naturschutzmaßnahmen oder was auch immer, dann entsteht da eine Lücke. Und das ist genau die gleiche Lücke, die wir jetzt durch eine schlechte Ernte erfahren. Und dann sind die Betriebe durch Liquiditätsengpässe, Herr Grete, die Sie ja anerkennen oder anerkannt haben eben, in ihrer Existenz sofort Und das K.O.-Kriterium ist die Liquidität. Für jeden Betrieb sind sie gefährdet. Also wir müssen ein System der Honorierung und ein System aufbauen, ja, um durch honorierte Maßnahmen im Umwelt- und Klimabereich auch Einkommensmöglichkeiten zu schaffen, die die Betriebe in ihrer Liquidität und Nachhaltigkeit stabil halten.
Genau, Herr Hartelt. Und da sind wir auch beide, da gehen wir beide in die gleiche Richtung, weil auch ich ja nicht gesagt habe, dass die Gelder abgeschafft und aus dem landwirtschaftlichen Bereich rausfließen sollen, sondern sie sollen sinnvoll für genau diese Honorierung von Gemeinwohlleistungen, von Anpassung an den Klimawandel weiter genutzt werden. In einem sinnvollen Verbund von niederschwelligen bis hin zu mehr anspruchsvollen Maßnahmen.
Können Sie da mal ein bisschen konkreter werden, bitte?
Jetzt, Frau Schütze, das ist ja etwas, das habe ich schon vor 10 und vor 20 Jahren diskutiert. Und Sie hatten vorhin so gesagt, Frau Wieck sei ja auch bekannt dafür, dass sie auch für die Abschaffung der Direktzahlung sei. Ja, das bin ich auch. Das sind auch zig andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Hunderte in Europa. Das ist aber auch nichts Besonderes. Das ist also ein konsistentes Bild der Wissenschaft seit Jahrzehnten. Das ist eine falsche Politik. Wir müssen dieses Geld nicht mit der Gießkanne verteilen. Wir müssen es für die Honorierung von Leistung der Landwirtschaft verwenden. Niemand hat, glaube ich, jemals ernsthaft vorgeschlagen, diese Zahlung plötzlich abzuschaffen. In Deutschland hat es eine Zustimmung des Bauernverbands gegeben, vor einigen Jahren im Rahmen der Zukunftskommission der Landwirtschaft, sie schrittweise abzubauen. Und jetzt haben wir eine Situation, so wie Frau Wieck das gesagt hat, wo die Kommission vorschlägt, ein Mindestbudget sogar für diese Direktzahlung festzusetzen, was wir heute noch gar nicht haben. Und das Ganze, was daraus dann entsteht, ist in anderen Teilen der Politik und auch bei den Umweltverbänden der Eindruck, diese gemeinsame Agrarpolitik ist nicht mehr reformfähig. Das resultiert dann wieder darum, dass dieses Budget massiv gekürzt wird. Und auch das ist nicht neu. In den letzten 20 Jahren ist das Budget pro Hektar um 40% gesunken. Jetzt kommen weitere 10% drauf. Das ist in dieser Form ein Auslaufmodell, weil sich ja auch die europäischen Bauernverbände immer wieder dagegen wehren, dieses Geld letztendlich sinnvoll zu verausgaben, sodass man auch breitere gesellschaftliche Allianzen bilden kann, wo auch Umweltverbände, wo auch Tierschutzverbände, wo auch Wissenschaftler hinterstehen können. Also eigentlich ein Drama, dass man diesen Abbau beobachtet und das aus Sicht des Berufsstandes wirklich so stark immer nur als defensives Rückzugsgefecht geführt wird, die Diskussion.
Aber es ist doch schon so, dass wir uns hier alle einig sind und Sie, Herr Hartelt, auch als Umweltbeauftragter des Deutschen Bauernverbandes, wird da ja gar nicht widersprechen. Es geht ja darum, das hatten wir gerade eben auch, Gemeinwohlleistungen zu honorieren, ja, und zwar ganz klar und deutlich. Die Frage ist, wenn es doch nicht passiert, wir das schon so lange wissen, ist es jetzt eine Totgeburt? Und fertig?
Die Frage stellt sich.
Wir haben den Vorschlag, dass die Flächenprämien gedeckelt werden sollen, dass die Prämien fürs Gemeinwohl zwar zielgerichtet eingesetzt werden können, aber eben auch für was anderes. Und das zeigt ja nicht gerade den Weg, auf den wir uns mutig politisch begeben müssen.
Vielleicht aus bäuerlicher Sicht. Die Forderung höre ich sehr wohl aus der Wissenschaft, haben wir auch schon oft diskutiert. Das Problem ist nur am Jahresende, warte ich auf das Geld, um, wie gesagt, Pachten, das alles zu bezahlen, weil das Teil meines Budgets, das ist sehr genau eingeplant. Und wir haben, und daran müssen wir vielleicht mal arbeiten, weil jetzt stehen ja auf der Seite der Umweltleistungen ja auch noch gleichzeitig, und das ist ja das Verrückte, Kürzungen an. Also es hat sowas von Spatz in der Hand und die Taube auf dem Dach, die man uns immer vorschlägt. Nur wir kommen jetzt in die strukturellen Probleme der Europäischen Union mit den Mitgliedstaaten, die vieles ja national steuern, oder in der Bundesrepublik Deutschland, da wird das nochmal extremer und sehr, sehr deutlich. Wenn ich die Leistungen für Agrarumweltmaßnahmen in Bayern mit Rheinland-Pfalz beispielsweise vergleiche, dann wird in Bayern für verschiedene Maßnahmen, ganz unabhängig davon, dass auch viel mehr Maßnahmen angeboten werden, das muss ja zum Betrieb immer passen, da wird viel mehr gemacht und ich habe richtig große Angst davor, die teilen sich vielleicht sogar mit mir, dass man ein verlässliches System, mein Banker fragt mich nicht nach europäischer Agrarpolitik, der sagt, wo ist das Geld für meine Pacht, das sagt der Verpächter und meine Bank, wo ist das Geld für meine Kredite, ein verlässliches System zu haben, wo ich wirklich das eine durch das andere ersetze. Und da haben wir nichts Verlässliches, im Gegenteil, Es arbeitet wirklich keiner konsequent an einem System der Honorierung für Umweltleistungen, trotz unzähliger Modellprojekte, die beweisen, dass es gehen könnte, dass auch die Bereitschaft dazu da ist, es zu machen. Aber an der Stelle tut sich auch nichts. Und dann sind natürlich Betriebe, die 40% ihres Jahreseinkommens von der ersten Säule, Auszahlung der ersten Säulemittel abhängig ist, die schlagen mir natürlich gewaltig ins Kreuz und sagen, wenn du forderst jetzt genau diese Abschaffung dieser Prämien, das ist ein Problem, das die Verbände wirklich haben aufgrund ihrer Mitgliederstruktur, gerade im Südwesten, in dieser Kleinstrukturiertheit mit hohen Pachtanteilen, die wir nun mal haben. Das muss auch die Wissenschaft mal zur Kenntnis nehmen und vielleicht in diese Lösung mal Vorschläge erarbeiten.
Die Vorschläge, die liegen ja schon lange auf dem Tisch, ja? Und die sehen eben nicht so aus, dass man die Direktzahlung von heute auf morgen abschafft, sondern dass man einen Übergangspfad typischerweise von 1 bis 2 Finanzperioden, das sind 7 bis 14 Jahre hat, wo man sie ausschleicht und dann ersetzt durch die gezielte Honorierung von Umweltleistungen. Ist in den letzten Jahrzehnten etwas passiert, schrittweise viel zu langsam, aber es ging in die richtige Richtung. Und jetzt, so wie Frau Wieck das gesagt hat, gibt es sozusagen einen U-Turn. Ja? Die Kommission hat mit diesen Vorschlägen wirklich eine Kehrtwende eingeleitet. Stärkere Bindung der Mittel an die altmodischen Direktzahlung, weniger Verpflichtung und weniger Anreize für Agrarumweltmaßnahmen. Und insofern finde ich Ihre Frage, Frau Schütze, ob das eigentlich sozusagen das Einläuten des Endes der europäischen Agrarpolitik ist, durchaus berechtigt. Und auch ich bedauere das, Herr Hartelt, weil ich mir wünschen würde, die langfristig verlässliche Honorierung von Umweltleistung, von Tierwohlleistung, von Klimaschutzleistung. Aber de facto sind wir da in der Tat nicht.
Das ist das Thema Planungssicherheit, ne? Und Frau Wieck, Sie wollten die ganze Zeit auch noch was sagen.
Genau, ich wollte mich auch gerne dazu noch mal äußern, weil ich mich auch dagegen verwehren möchte, dass die Wissenschaft das nicht zur Kenntnis genommen hätte, dass diese Direktzahlungen natürlich eingeplant sind, um damit Pachtzahlungen und Ähnliches zu machen. Und ich habe natürlich auch an überhaupt keiner Stelle behauptet, dass die Bauern davon fröhlich in Urlaub fahren würden. Ich weiß sehr wohl, wie sehr die Bäuerinnen und Bauern jeden Tag hart arbeiten und auch diese Gelder benötigen. Aber wie Herr Grete gesagt hat, es wurde auch nie von der Wissenschaft gesagt, dass das von heute auf morgen abgeschafft werden soll, sondern es wurde immer sozusagen ein Phasing-out über die Zeit vorgeschlagen, ähnlich wie zum Beispiel bei den Milchquoten, ob das jetzt gut oder schlecht geklappt hat, kann man woanders drüber diskutieren. Und dass wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler uns natürlich auch immer dafür positioniert haben, dass das Geld nicht aus dem Sektor rausfließen soll, sondern für die Honorierung von Umweltsystemdienstleistungen, von Tierschutz, von Klimaanpassung genutzt werden soll. Und Sie, Frau Schütze, hatten gefragt, wie könnte denn sowas aussehen? Mhm. Zum Beispiel, indem man mit sehr niederschwelligen Honorierungen anfängt, wie zum Beispiel vielfältige Fruchtfolge, kleine Felder, vielleicht Altgrasstreifen oder Nachweis von Kennarten. Da gibt's ja sehr bewährte Ökoregelungen. Und ich bin eine große Anhängerin dieser Ökoregelungen aus der ersten Säule, weil die nämlich schrittweise einen guten Übergang in diese Honorierung der Gemeinwohlleistung dargestellt haben. Und auch diese sind jetzt unter dem neuen Vorschlag der EU-Kommission abgeschafft oder sozusagen in das Benehmen der Mitgliedstaaten gelegt worden. Und da, glaube ich, Herr Hartel, sind wir uns einig, dass der Vorschlag der EU-Kommission ein Rückschritt ist und nicht die Herausforderung adressiert und Lösungswege aufzeigt, wie man die Herausforderung angehen könnte, sondern eigentlich ja, die gesamte progressive Weiterentwicklung auch gerade und diese Planungssicherheit, die Landwirtschaft eigentlich braucht, in die Hände der Mitgliedstaaten legt. Die können so weitermachen wie bisher, aber sie müssen nicht.
Herr Hartelt, Sie haben mit dem Kopf geschüttelt.
Ja, vielleicht ein Punkt noch vorneweg, dass wir das nicht endlos thematisieren, weil es macht keinen Sinn. Stelle einfach fest, in der Zukunftskommission Landwirtschaft haben wir mit unterschrieben, das kann ja jeder nachlesen, dass wir uns auf einen langfristigen bzw. mittelfristigen Abbau der ersten Säule verständigt haben. Dem haben wir ja zugestimmt. Und Frau Wieck, was Sie eben genannt haben, Altgrasstreifen, vielfältige Fruchtfolge, sind nicht freiwillig Maßnahmen, sondern sind Bedingungen, unter denen wir überhaupt die ersten Säulemittel kriegen. Also einen bestimmten Anteil davon muss ja im Betrieb erledigt werden. Und sie sind alles andere als eine Honorierung von Maßnahmen. Sie sind immer, wie bei vielen Agrarumweltprogrammen, eine Kostenerstattung. Eine wirkliche Verdienstmöglichkeit in einer nachhaltigen Absicherung meines Einkommens, meines Betriebseinkommens und damit der Existenz des Betriebes, ist bei all diesen Maßnahmen ja eben nicht gegeben. Das ist ja genau unser Problem. Also die Vorstellung, dass Natur-, Umwelt- und Klimaschutz ein Fruchtfolgeglied im landwirtschaftlichen Betrieb werden, das ist in keinem Fall gegeben. Dazu sind die Summen, die dort bezahlt werden, ja viel zu gering. Das werden Sie als Ökonomin doch bestätigen können.
Ja, aber genau darum, das wäre doch eigentlich was, wofür wir beide gut für streiten könnten in der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik. Und das Problem ist, stattdessen streiten wir über die neue Finanzarchitektur. Und das ist ja genau mein Kritikpunkt.
Ja, aber die Finanzarchitektur, wie wir sie jetzt haben, mit der Renationalisierung, das ist unsere große Befürchtung. Mhm. Und vieles von dem, was an Signalen aus Berlin kommt, zeigt genau in diese Richtung. Wir kriegen, ich habe das Beispiel ganz bewusst gebracht, mit dem Unterschied in den Bundesländern, die wir jetzt schon haben. Und da sind wir Rheinland-Pfalz, was Honorierung von Agrar-Umweltmaßnahmen betrifft, ziemliches Schlusslicht im Vergleich zu Bayern. Also, warum ist das so? Es hängt einfach mit der Finanzkraft eines Mitgliedlandes, in dem Fall dann eines Mitgliedstaates, ab und von der politischen Lage, für was die große Politik, vor welchen finanziellen Herausforderungen sie auch steht. Und wenn ich mir die Diskussion um Rentenreform gestern von Pflegeversicherung ansehe, haben wir die große Befürchtung, wahrscheinlich nicht zu Unrecht, dass wir als Landwirte in dieser Diskussion dann doch ziemlich tief eingeschätzt werden. Das heißt, dass auch dieser Bereich gekürzt wird und wir in der Landwirtschaft insgesamt jetzt mal dabei die Kürzeren ziehen. Das ist die große Befürchtung.
Ja, das ist auch meine Befürchtung.
Die Analyse teile ich ja auch. Und da muss man sich fragen, wie kämpft man denn erfolgreich dagegen? Richtig. Und Sie haben gesprochen, dann haben wir aber lieber den Spatz in der Hand, kommt viel aus Ihrer Mitgliedschaft. Und das sind die Direktzahlungen. Das Geld kriegen wir, ich sag mal, weitgehend einfach so am Ende des Jahres. Und darüber können wir verfügen. Statt uns einzusetzen für den stärkeren Umbau Richtung Honorierung von Umweltleistung. Weil da wissen wir nicht genau, wie das aussehen wird und wie viel man damit auch wird verdienen können. Und meine Analyse ist, dass das dann dazu führt, dass man langfristig auf europäischer Ebene verliert. Denn es wird ja so gewesen sein, dass die Kommissionsspitze gesagt hat, no way, wir werden sparen müssen, wir haben andere Herausforderungen. Und dass die Bauernverbände an ihrer Spitze gesagt haben, also wenn ihr spart, dann spart aber lieber an der Honorierung von Umweltleistungen als an den Direktzahlungen. Und deswegen kommt dieser merkwürdige Vorschlag zustande, wo es gleichzeitig eine Kürzung des Gesamtbudgets gibt, aber die Direktzahlungen gestärkt werden durch ein Mindestbudget und die Umweltleistung geschwächt werden, dadurch, dass es kein Mindestbudget mehr gibt und dass die Kofinanzierungssätze für die Mitgliedstaaten und die Regionen höher werden, was ein Riesenproblem ist. Deswegen wenden sich die Umweltverbände auch ab, weil sie sagen, mit dieser gemeinsamen Agrarpolitik können wir nichts mehr anfangen. Also das Festhalten an dem sogenannten Spatz in der Hand, das ist der Untergang dieser Agrarpolitik, weil man stattdessen dafür eintreten muss, dass man die Politik umbaut, zukunftsorientiert gestaltet. Sonst wird sie weiter abbröckeln. Das ist ein Prozess, der findet jetzt schon Jahrzehnte statt. Und das eigentlich dramatisch für die Landwirtschaft.
Das heißt aber, dass Sie, Herr Grete, sagen, die Bauern sind einfach nicht mutig genug.
Nein,
die Vertretung des Berufsstandes auf europäischer Ebene ist aus meiner Sicht an der Stelle auch in Deutschland nicht mutig genug, in der Tat. Man kann nicht schwimmen, ohne nass zu werden. Und Herr Adl, Sie haben ja recht, das war ein Durchbruch. Das war fantastisch, dass der Deutsche Bauernverband das in der Zukunftskommission Landwirtschaft mitgetragen hat. Aber bei ganz vielen Äußerungen seitdem ist ein Zurückrudern da und der Spatz in der Hand. Das ist eine Argumentation, da beobachten wir jetzt gerade, dass das gegen die Wand fährt.
Herr Grete, was mir wirklich Sorgen macht als Verbandsvertreter, ist das Wegbröckeln unserer Betriebe. Hier im Südwesten ganz massiv. Ich will den Weinbau ganz mal außen vor lassen. Das ist ja nochmal ein ganz besonderes Thema. Aber nochmal, ich habe mehrere Gespräche mit Bankdirektoren im ländlichen Raum gesprochen. Da droht was wegzubröckeln, das ist unglaublich. Wenn man sieht, dass Banken ihre Beleihungsgrenzen halbieren, zum Teil dritteln, nicht im Weinbau, in der übrigen Landwirtschaft, dann ist da ein Prozess im Gange, den viele gar noch nicht erkannt haben. Und das hängt immer damit zusammen, dass Strukturwandel, wie er dann genannt wird, ja immer ein Prozess im Generationswechsel sind, wo Betriebe einfach auslaufen. Und das treibt natürlich landwirtschaftliche Betriebe um. Andererseits, natürlich haben wir Vorschläge, wie man das machen kann, weil vielleicht werden wir uns auch darüber einig, dass die bisherigen und zukünftigen Mittel der europäischen Agrarpolitik gar nicht langen, um Umwelt- und Klimamaßnahmen durch die Landwirtschaft überhaupt honoriert zu bekommen. Wir brauchen dort einen Mix von anderen Maßnahmen, Ländermaßnahmen, von Ersatzgeldern, von Programmen, die es ja durchaus gibt, Klima und so weiter. Und hier sind wir sehr wohl sehr aktiv. Ich darf auf den Niedersächsischen Weg verweisen und darf hier, das werden Sie gar nicht kennen, auf den Schulterschluss Artenvielfalt verweisen, wo wir in großen Einklang mit den Naturschutzverbänden hier in Rheinland-Pfalz zusammenarbeiten und Modelle entwickeln, Naturschutz, Klimaschutz honorierbar zu gestalten, allerdings auch zu versehen mit neuen Finanzquellen und einer nachhaltigen Finanzierung über regionale Verbünde, auch organisiert, so wie wir das in Holland tun. Es ist nicht so, dass der Verband sich überhaupt keine, gerade ich in meiner Funktion hier in Rheinland-Pfalz, mache mir sehr viel Gedanken darüber und habe sehr viele Vorschläge an die Landesregierung in diesem Fall gemacht.
Wäre es denn nicht die Lösung zu sagen, weniger Direktzahlungen und das Geld geht genau in diese Sachen, die wir gerade angesprochen haben, fürs Gemeinwohl, für Klimaschutz, Umweltschutz, Biodiversität, dafür wird dann mehr Geld ausgegeben. Wäre damit nicht allen geholfen?
Wäre, aber das Problem ist, wenn Sie so etwas steuern, brauchen Sie auch entsprechende Strukturen, dies zu steuern. Das angesprochene niederländische Modell ist jetzt für viele noch ein Fachbegriff, für Herrn Grete und die Frau Wieck bestimmt nicht, ist so ein Strukturaufbau in dem Mitgliedstaat der Niederlande, um so etwas auch mit der Landwirtschaft und dem Naturschutzseite aufzuziehen und praktikabel zu machen. Weil wir müssen da sehr viel regional angepasster arbeiten. Das ist unser Problem. Und ich sehe zu wenig Initiativen in der Politik, da sind wir uns vielleicht in der Kritik einig, diese Ideen, die aus der Praxis mit dem Naturschutz zusammen längst entwickelt sind, auch in entsprechende politische Strukturen in den Ländern jetzt auch tatsächlich umzusetzen.
Ja, und Herr Hartl, ich glaube, da würden wir Ihnen zustimmen. Genau, dass es viele tolle Programme gibt, auch Biodiversitätsstärkungsgesetz, Franz-Projekt und ähnliches. Und ich glaube, auch ich als Wissenschaftlerin, ich beobachte immer mit etwas Erstaunen, dass sich das nicht besser in die nationale Politik rein reflektiert und auch auf EU-Ebene, dass diese Dinge nicht gesehen und nicht entsprechend dann auch versucht wird, das in einen neuen Reformvorschlag der Agrarpolitik zum Beispiel einzubauen und genau diese klassischerweise zweite Säule Projekte zu stärken. Stattdessen kommt ein Vorschlag, wo aller Fokus wieder auf den Direktzahlungen liegt.
Ja, und das ist ja nicht so, dass das ein reiner Zufall ist, dass dieser Vorschlag kommt, sondern er sagt auch etwas darüber, wie sich Verbandsspitzen in Brüssel positionieren. Ich kenne viele sehr mutige Landwirtinnen und Landwirte und die Projekte, die Sie genannt haben, Hartelt, ich habe großen Respekt vom Niedersächsischen Weg. Doch gucken wir mal drauf, was ist denn die Finanzausstattung des Niedersächsischen Wegs in Niedersachsen? Dann ist das sozusagen sehr, sehr klein, was in diesen Niedersächsischen Weg reingeht und sehr, sehr groß, was in die Direktzahlung in Niedersachsen reingeht. Und das meine ich mit, es gibt zu wenig Mut an der Verbandsspitze und den europäischen Verbandsspitzen einfach zu sagen, wir müssen mal aufhören mit dieser Erzählung, dass Landwirte arm dran sind und deswegen Direktzahlung brauchen, sondern wir müssen rein in eine Erzählung, wo man sagt, Landwirtschaft leistet vieles, was wir als Gesellschaft haben wollen. Denn wir wollen Biodiversität, wir wollen Klimaschutz, wir wollen Tierschutz und wir wollen auch, dass in Europa die Ressourcen genutzt werden und viel Nahrungsmittel produziert werden, weil uns das geostrategisch auch unabhängig macht. All das wollen wir und dafür müssen wir zielorientiert bezahlen.
Das sind nicht nur Erzählungen, wissen Sie, wir wissen sehr genau, wie hoch der Anteil, der Einkommensanteil aus Direktzahlung in den Betrieben ist. Und er wächst in den letzten Jahren erschreckenderweise, das ist ja die Dramatik. Weil wir es mit einem Marktversagen auf der anderen Seite zu tun haben. Und das kann man jetzt als Erzählung abtun. Ich sehe das als wirtschaftliche Realität in den Bilanzen. Ich kriege die Auswertungen unserer Buchstellen vorgelegt. Ich sehe, was da los ist. Das mag in Norddeutschland, Niedersachsen anders sein. Bei uns im Südwesten nimmt die Dramatik an dieser Stelle zu. Und wir haben keine, ja, die kurzfristigen, haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen, alles nur Pflaster, ist weiße Salbe, ist richtig, da stimme ich Ihnen ja zu. Aber die Realitäten, das einfach als Erzählung abzutun, kann ich einfach nicht teilen.
Also ich merke schon, Sie sind dabei eigentlich sich einig, dass Sie sagen, ja, wir sind bereit, Gemeinwohlleistungen zu erbringen. Die Frage ist aber, wie ist der Weg dahin irgendwie machbar? Und vor allen Dingen ja auch, wie kann dann die einheimische Landwirtschaft hier in Deutschland trotzdem wettbewerbsfähig bleiben? Ist das die Krux?
Ja, das ist, ja. Das ist die Krux. Wenn ich muss wieder das niederländische Modell zitieren, dann merken wir, dass bei bestimmten Maßnahmen, die die Landwirte umsetzen, bei ganz bestimmten, die haben wir verglichen, in den Niederlanden das doppelt ausgezahlt wird wie bei uns. Der doppelte Betrag für die gleiche Leistung auf dem Acker. Ist noch niemand darauf angesprungen. Wir müssen das auch ergänzen um andere Finanzquellen, die wir durchaus ja haben. Das muss ein vielfältiger Mix sein und es muss eine deutliche und sichtbare Perspektive für den Betrieb sein, damit er sowas wie eine Zukunftsvision auch von seinem Betrieb entwickeln kann und damit Zuversicht überhaupt und nicht das Gegenteil macht und sagt, Papa, ich lerne was anderes. Da habe ich ein besseres Leben.
Da würde ich auch gerne nochmal einspringen. Also ich bin mit dem Begriff der Erzählung auch nicht so glücklich. Ich verwende ihn persönlich auch nicht. Das passt hier, glaube ich, in der Situation nicht so gut. Aber ich würde auch gerne nochmal darauf einspringen. Es gibt natürlich auch sozusagen, das eine ist, was die Politik leisten kann und das andere ist, was am Markt verdient wird. Und da liegt nämlich die Krux in der Sache, das würde wer am Markt verdient werden können von den Betrieben, dann würde auch die Bedeutung der Direktzahlung und der politischen Beihilfen sozusagen sinken. Und da wurde ja in den letzten Jahren auch einiges versucht, um zum Beispiel die Stellung der Landwirtschaft in den Wertschöpfungsketten zu verbessern. Aber die Betriebe im Südwesten Deutschlands, in Rheinland-Pfalz, aber auch in Baden-Württemberg, sind da einfach auch in einer sehr schlechten Wettbewerbsposition oder in einer ungünstigeren Wettbewerbsposition, weil sie oft sehr klein strukturiert sind. Aber viele auch im Nebenerwerb betrieben werden und dadurch natürlich auch nochmal andere Herausforderungen haben. Und dieses Thema geht da auch in der Diskussion oft so ein bisschen unter. Das würde der Milchpreis, und der Milchpreis war in der Vergangenheit sehr gut, würde der Schweinepreis, der war katastrophal, würde der steigen, sähe die Perspektive für die landwirtschaftlichen Betriebe natürlich auch direkt wieder anders aus. Und nicht nur die Höhe der Preise ist ein Thema, sondern auch die Volatilität. Und da sind wir dann direkt in der Debatte über Einbindung in Weltmarkt und wie kann das funktionieren.
Genau, und in der Debatte sind die Anforderungen hier in Deutschland, in der EU zu hoch, weil ja die Billigimporte ja auch in den Supermärkten zu finden sind.
Ja, also Billigimporte würde ich das jetzt nicht nennen. Das erscheint mir auch so ein bisschen ein polemischer Begriff.
Durchaus etwas polemisch, aber wir haben es ja tatsächlich so, dass letztendlich deutsches Obst und Gemüse in der Regel teurer ist als das, was ich vom Ausland importiert kaufen kann. Vorschläge wie zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse zu senken gibt es, aber ist ja auch nur reine Theorie.
Das würde ja auch nicht das Problem erlösen, dass Importe trotzdem weiterhin günstiger sind.
Ja. Insofern, das ist schon, da haben Sie schon aus meiner Sicht das richtige Problem am Wickel, Frau Schulze, zu sagen, also wir wollen ja keine völlige Deregulierung der Landwirtschaft, weil wir bestimmte Umweltleistungen haben wollen, bestimmte Tierschutzleistungen haben wollen. Biodiversitätsschutz, Gewässerschutz, Luftreinhaltung, Klimaschutz, das kostet alles Geld, Tierwohl. Mhm. Insofern wäre es fatal, das alles nur von den Betrieben erzwingen zu wollen und sie gleichzeitig im internationalen Wettbewerb stehen zu lassen. Denn wir können zwar sagen, es wäre schön, wenn die Schweinepreise höher wären oder es wäre schön, wenn die Milchpreise höher wären oder es wäre schön, wenn die Weizenpreise höher wären, aber die Preise, die werden ja nicht in Deutschland gemacht. Da gibt es ein klein bisschen Spielraum bei regionalen Wertschöpfungsketten in der Vermarktung, aber im Großen und Ganzen werden die auf EU-Level und vor allen Dingen auch an den Weltmärkten gemacht, weil wir nun mal im Markt integriert sind. Da liegt auch die eigentliche Rechtfertigung für Agrarpolitik, zu sagen, wir müssen das in Einklang bringen. Die Tatsache, dass bestimmte Leistungen am Markt nicht honoriert werden, wir sie aber gesellschaftlich haben wollen. Und da gehen wir dann mit öffentlichen Zahlungen rein. Aber die sind eben nicht pauschal, die orientieren sich an diesen Leistungen.
Ganz kurz, eine Sache, die mich da noch umtreibt. Ich als Verbraucherin kann natürlich sagen, ja, ich kaufe dann trotzdem das Regionale und das Einheimische, aber man muss ja natürlich auch den KonsumentInnen durchaus einen Anreiz bieten, das zu tun, außer zu sagen, oh, wir stützen jetzt die einheimische Landwirtschaft, denn wir wissen auch, das Geld in der Tasche ist knapp.
Ja, und es ist auch wenig hilfreich zu fordern, dass Konsumentinnen und Konsumenten sich grundsätzlich anders verhalten sollten, als sie sich verhalten und als wir alle uns verhalten, wenn wir sozusagen am Feierabend einkaufen gehen. Also da Konsumentenbashing zu beschreiben. Und insofern ist die Politik gefordert, Rahmenbedingungen richtig zu setzen.
Und welche sind das?
Naja, wir haben einmal eben die ganzen Bereich genannt auf der Angebotsseite, dass wir viele Leistungen honorieren müssen. Und wenn wir jetzt auf die Nachfrageseite springen, dann können wir zum Beispiel sehr viel stärker setzen auf Kennzeichnung. Das ist eine gute Sache. Es ist bedauerlich, dass wir in Deutschland keinen verpflichtenden Nutri-Score haben, der sich ja auch privatwirtschaftlich nur teilweise durchsetzt.
Die Lebensmittelampeln nur mal, um andere mitzunehmen.
Das hilft, gute Kennzeichnung. Es wäre klasse, wenn wir endlich eine gute Tierwohlkennzeichnung hätten, die in Deutschland noch umstritten ist, aber immerhin jetzt bei der Europäischen Kommission liegt, zur Genehmigung. Das ist der ganze Bereich Kennzeichnung. Und dann geht es darum, Gemeinschaftsverpflegung zu nutzen, öffentliche Gemeinschaftsverpflegung, wo man ja Nachfrageimpulse setzen kann, indem man zum Beispiel regionale Wertschöpfungsketten stärkt. Und es geht darum, im Sinne der Nachhaltigkeit, ohne in diese verrückt polarisierte Diskussion einzusteigen, die wir in jedem Bierzelt haben, nach dem Motto, ich lasse mir meine Currywurst nicht verbieten, trotzdem in aller Ehrlichkeit zu kommunizieren, dass wir im Grundsatz stärker pflanzenbasiert uns ernähren sollten, weil es uns unabhängiger von Importen macht und weil es dem Klimaschutz und anderen Umweltschutzdimensionen dient.
Herr Grete, bleiben wir ganz kurz bei Ihnen, aber bitte abschließend nochmal auf den Punkt gebracht, weil Sie sehr viele Sachen gerade angesprochen haben. Welche Maßnahmen sind nach Ihrer Ansicht im Moment die dringendsten? Vielleicht die Top 3.
Hui. Auf der Angebotsseite langfristig verlässliche Honorierung von Umwelt-, Tierschutz- und Klimaschutzleistungen, mit denen dann auch Geld verdient wird. Und eine Regulierung, die einerseits anspruchsvoll ist in Bezug auf die Ziele, aber möglichst auch den Betrieben unternehmerische Freiheit lässt, also nicht zu sehr ins Mikrodetail hinein regiert. Und auf der Nachfrageseite die Gestaltung von fairen Ernährungsumgebungen, wo es darum geht, nachhaltige Ernährung zu unterstützen über die vielen eben genannten Hebel.
Frau Wiegt, wie werden wir denn trotz, sagen wir mal, geopolitischer Krisen und Klimawandel auch zukünftig zum Beispiel noch vielfältig gut zu essen haben?
Also das impliziert, dass wir das womöglich nicht mehr haben. Das würde ich jetzt bezweifeln. Aber natürlich, die Landwirtschaft muss unterstützt werden. Es geht gar nicht darum, das Budget abzuschaffen oder aus der Landwirtschaft rauszufließen zu lassen, sondern so jetzt auch diese Reform der Agrarpolitik auszugestalten, dass die Betriebe eine adäquate Unterstützung für die Zukunftsherausforderungen erhalten. Also Punkt 1 wäre wirklich die Agrarpolitik, also die Agrarreform jetzt hoffentlich noch in eine etwas bessere Richtung lenken zu können. Punkt 2 wäre auf der Nachfrageseite wirklich ja Preisbildung, Kennzeichnung, Präferenz für deutsche Produkte auch in der Verarbeitung, in der Gemeinschaftsverpflegung zu stärken, um da auch mehr Geld in der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette bis zu den Höfen hin zu realisieren. Und Punkt 3 wäre natürlich Bürokratieabbau. Da wird zwar immer viel drüber geredet, bis jetzt ist da auf der landwirtschaftlichen Ebene noch nicht so viel angekommen. Und wenn, dann wurde direkt an einer anderen Stelle womöglich schon wieder Bürokratie aufgebaut, neue Regeln eingeführt. Aber das ist natürlich was, was allen hilft und was auch Kosten reduzieren könnte.
Und Herr Hartelt, wie können denn die einheimischen Landwirte aktive Gestalter letztendlich unserer Zukunft werden?
Wir suchen Marktnischen, das tun wir ständig. Man ist erstaunt, wie schnell Landwirt und meine Kollegen im Obst und Gemüse, aber auch in anderen Bereichen auf vermeintliche Alternative reagieren, die anbauen, die dann aber im Markt wieder ganz schnell zusammenpurzeln, weil sich viele draufstürzen. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass wir jetzt mehr Südfrüchte aufgrund des Klimawandels anbauen oder sowas. Das ist einfach nicht machbar. Wir müssen dort, wo es möglich ist, Anpassungsmaßnahmen umsetzen. Wir müssen organisieren Speichermaßnahmen für Wasser in allen diesen Bereichen. Wir müssen Wasser- und Bodenverbände gründen. Das ist etwas, wo wir das Wasser anders organisieren und Wasserrechte anders organisieren, gemeinschaftlich vorgehen. Kooperativ müssen wir werden, kooperativ in Richtung Umwelt- und Naturschutz auf jeden Fall. Und gewisse Reserven sehe ich auch bei uns im Südwesten, Kooperation untereinander mehr suchen, auch an dieser Stelle noch versuchen, weiter Kosten zu reduzieren. Aber das hat irgendwann auch seine Grenzen. Und wir sehen, bei uns entstehen ja inzwischen gerade im Obst- und Gemüsebau sehr große Betriebe. Aber dort wird es auch zunehmend eng. Dann nützt Größe und Kooperation am Ende und alle diese Effekte, die wir dadurch haben, am Ende auch nicht mehr.
Das war das SWR-Forum, die Zukunft der Landwirtschaft. Wie kann der Weg dorthin aussehen? Es diskutierten die beiden Agrarwissenschaftler Christine Wieg und Harald Grete sowie der Landwirt Eberhard Hartelt. Ich bin Sabine Schütze. Machen Sie es gut.